In der repräsentativen Demokratie ist dann also auch die Meinungsbildung das Entscheidende. Und jetzt kann man mal so irgendwie den Begriff Meinung festhalten, zugleich behauptet aber, es wird halt behauptet, das Ganze sei eine Willensbildung, sei ein Willensprozess. Das heißt, der Wille des Volkes sei in der Wahl geäußert. Bestreite ich jetzt einfach mal nur, um so Thesen da reinzubringen, es hat mit Wille nichts zu tun, es hat mit Meinung zu tun. Meinung ist ein Dafürhalten zu bestimmten Ereignissen, die können heute so sein, morgen so. Okay, können wir so stehen lassen. Jetzt kommt der nächste Ausdruck, dass damit eine souveräne Macht des Volkes ausging. Also, dass das eine Macht ist, wenn ich zwischen etwas Vorgegebenem entscheide und mir eine Meinung dazu bilde, das lässt sich von der einen Seite her auch mal bestreiten. Macht hat mit Willen zu tun, schon. Willen haben wir aber ausgeschlossen. Bleibt übrig, dass es um eine Analogie geht, was die Bevölkerung zu bestehenden, anstehenden Problemen meint. Gut, dann hätten wir aber das ganze Wahlzinnober auf eine ganz dünne Ebene gebracht. Und diese dünne Ebene heißt nur, eine Wahl ist, wenn man seine Meinung dazu äußern darf, zu etwas, was im Grunde unabwendbar ist, wo es nur verschiedene Variationen gibt. Eine Wahl ist also, dass die Leute gefragt werden, was wollt ihr zu dem, was nötig ist, an Varianten Meinungen gegeneinander abstimmen, ja, sowas.
Aber das ist doch mittlerweile sowieso, also ich finde, dass es immer deutlicher wird, was das für eine abstruse Show-Veranstaltung ist. Also
ja, irgendwann hat man mal gemeint, dass der Volk souverän ist und hat sowas wie eine Demokratie installiert, aber wenn ich mir diese Show angesehen habe am Sonntag, dann habe ich eigentlich am Schluss nur eines gedacht, und zwar: Demokratie ist ein ziemlich großer Betrug. Also so offenbart sich das halt, finde ich. Also das ist das, was du meinst, denke ich.
Ja, ich kann das nur ganz schwer irgendwie ausdrücken, aber...
Also ich meine, es gibt halt keine Demokratie, das ist das, was ich sagen will.
Die ganze Künstlichkeit, die da transportiert wird, und eben das Hölzerne und das Starre und die Rituale, also das sehe ja nicht nur ich, sondern das sehen auch Leute, die vielleicht gar keinen Zweifel haben an den Parteien oder so, aber selbst die sehen, dass in der Darstellung also irgendwas völlig schief ist und nicht wahrhaftig.
Inwiefern kann sich so ein Mensch verstellen, das frage ich mich halt immer. Also wenn jetzt mal diese beiden Kandidaten da, die haben ja auch irgendwie, sind ja auch Menschen und vertreten ja auch das, was sie sagen. Und also wenn du jetzt halt das insofern als künstlich bezeichnest, dass sie ständig eine Rolle spielen, dann frage ich mich halt, können sie das überhaupt? Oder ist nicht diese politische, wie gesagt, Klasse in Berlin nicht selbst davon überzeugt, was sie machen? Insofern ist es dann wirklich so künstlich, wie es ist. Also wo ist dann der, also wo ist der Betrug sozusagen, ja?
Naja, ich meine, natürlich, ich muss mich auf mein Gefühl verlassen, und natürlich kannst du hingehen und sagen, ja, dein Gefühl spinnt oder es ist nicht richtig.
Aber, ja.
Aber das Ganze ist doch ziemlich knallhart. Also das Erste, was ich als knallhart sehe, ist, dass es nicht um Bedürfnisse geht, die die Leute haben und äußern, sondern dass es eigentlich um einen vorgegebenen Sachzwang geht. Der Staat verhält sich praktisch zu seinen Bürgern und sagt, wir müssen Gürtel enger schnallen, wir müssen das und das tun, damit wir aus der Krise kommen, der Staat ist pleite, wir müssen ein paar Entscheidungen in der Rentenpolitik machen. Das ist alles nichts, was euch jetzt gefällt, aber bitteschön, entscheidet doch mit, welchen Weg ihr dabei wollt. Das heißt, ich kann eigentlich da ja nur entscheiden, was mir eh vorgelegt ist als Alternativen, wo es nur darum geht, wie komme ich dabei noch vielleicht mit möglichst wenig raus. Was ist meine Einschätzung, dass ich da weniger belastet bin als dort? Und diese Einschätzung ist ja eigentlich mehr so eine Verstandessache. Und ich habe mit dem Verstand eigentlich nachzuvollziehen, was mir vorgegeben ist, dass das eine Verfahren besser wäre als das andere. Und dann fangen die an, da zu reden und stellen ihren Verstand vor. Und das machen sie nicht mal richtig, sondern sie appellieren an mein Gemüt und an Allgemeinheit und sowas. Aber es gibt sowas wie eine Verstandesebene da drin, die der Schröder ja auch ganz gut so dann vorkehrt. Das heißt also, ich habe eigentlich mit der ganzen Sache nichts zu tun, auf gut Deutsch. Der ganze Prozess ist für mich eine Absurdität. Ja? Nicht nur dieses, dass die Wahl als ein Verhalten zum Bundestag und zu dem, was dann die späteren Meinungsbildungsprozesse sind, sondern dass ich überhaupt davor gestellt bin, mich darum zu kümmern, dass eine Wirtschaft, die sich in der Weise entwickelt hat, dass alles bankrott ist, dass ich mich zu der nochmal stellen soll mit eigenen, als ob das jetzt meine Entscheidung wäre. Das stimmt von vorne bis hinten nicht. Ja? Es ist nicht, es kommt kein Quäntchen meiner eigenen Entscheidung dabei irgendwie raus. Und hinterher heißt, ich bin der Souverän, also ich habe es gewollt.
Ja, das ist aufregend, das kann ich gut nachvollziehen. Also irgendwie sehe ich da immer nur einen deprimierenden Ausweg für mich, dass es halt eben überhaupt nicht so ist, dass ich hier souverän bin. Also, oder dass ich Teil des souveränen Volk bin. Ja, es ist halt irgendwie, wie gesagt, deprimierend und so nicht so ganz toll, wenn einfach der Wille, den einem angeboten wird, dass man dem nachfolgen kann, der einfach gesagt wird, nein. Also, ja.
Das hast du richtig gesagt, dem wird ein Wille angeboten.
Ja.
Ich behaupte nämlich, dass es bei 82 Millionen Menschen gar nicht um deinen Willen, um deine Bedürfnisse gehen kann. Ich stelle mal die Gegenthese auf, dass es vielleicht auf kommunaler Ebene vielleicht gerade noch so möglich ist, aber wenn man so viele Menschen beeinflussen muss und auf die Stimme von so vielen Menschen angewiesen ist, dann kann man eigentlich nur noch als Meinungsmacher dienen und vertritt dann eben die Meinung, wo man aufgrund von irgendwelchen Spezialisten weiß, dass das von den meisten Menschen eben als toll empfunden wird und dass man dadurch seine Unterstützung bekommt. Aber um die wirklichen Bedürfnisse kann es auf der Ebene, glaube ich, gar nicht mehr gehen.
Ja, also die Meinung, die gemacht wird, wird ja in einem bestimmten Interesse gemacht. Und das Interesse, das kann man eigentlich so, nur so beschreiben, dass es darum geht, die allgemeinen Verhältnisse irgendwie zu retten, dass es dem Kapital wieder besser geht, dass das, was uns die Politiker ständig sagen, heißt, geht es dem Kapital gut, dann geht es uns allen gut, haben wir viel Kapital am Laufen, dann hat jeder Arbeitsplatz, hat jeder seinen Arbeitsplatz, und wenn jeder seinen Arbeitsplatz hat, dann hat er Geld, und wenn er Geld hat, dann wird die Sozialkasse gefüllt und so weiter. Das ist eigentlich ein ganz zirkuläres Denken, ja? Dessen Kern ist ja nur, es geht darum, dass es dem Kapital gut geht, und wir müssen alles tun, das hinzubringen. Und das ist das ist eigentlich die Doktrin, die da durchkommt. Das ist eine Doktrin, die vor aller Wahl steht. Und dann geht es nur noch darum, um die Möglichkeiten, das auszuwählen, was man da jetzt als den besseren Weg ansieht.
Ja, aber es wird ja nie gesagt, es ist wichtig, dass es dem Kapital gut geht. Es wird immer nur gesagt, es ist wichtig, dass es der Wirtschaft gut, dass es die Wirtschaft wieder
in Schwung
kommt. Aber das Wort Kapital nimmt ja niemand in den Mund.
Nee. Ja, aber gut, was ist der Unterschied? Also, ich sehe es keinen.
Also mir tut selbst schon recht, also es wird halt nicht ausgesprochen.
Ein gravierender Unterschied, ob du vom Kapital sprichst in der öffentlichen Sprache oder von der Wirtschaft. Also Wirtschaft frisst jeder.
Ja gut, aber spricht er nicht. Also ich sehe es jetzt einfach nur mal als dasselbe irgendwie an, von der Deutung.
Ja, aber es ist eine enorme Verbrennung. Ja? Also das Kapital ist das Unwirtschaftlichste, was es überhaupt gibt. Das Kapital hat mit Wirtschaft insofern gar nichts zu tun, weil es sich längst abgewirtschaftet hat. Wir stehen vor einer abgewirtschafteten Situation. Wirtschaft heißt, dass man zum Beispiel sagt, wir müssen mit möglichst wenig Aufwand viel erreichen. Das ist Wirtschaft.
Also diesen positiven Aspekt kannte ich gar nicht mehr.
Aber so heißt es ursprünglich Wirtschaft. Ja? Und jetzt wird gleichgesetzt, Wirtschaft ist Kapital. Ohne, dass wir das noch irgendwie groß überlegen.
Ja, man muss sich mal die Assoziation überlegen. Ein Mensch, der Wirtschaft hört, der denkt vielleicht an Wirtschaften, womit Wirtschaft der nichts mehr zu tun hat. Also ist positiv besetzt. Der denkt vielleicht gleichzeitig noch an soziale Marktwirtschaft, was bei vielen Leuten immer noch positiv besetzt ist, die gehen ja immer noch davon aus, dass das viel, viel toller ist als eine freie Marktwirtschaft, obwohl die Unterschiede teilweise für mich nicht mehr wirklich erkennbar sind. Das heißt, das Wort Wirtschaft zu benutzen, ist einfach rhetorisch sehr geschickt, würde ich mal sagen. Für mich steht aber ganz am Anfang von dieser kompletten Debatte nicht, dass es der Wirtschaft gehen muss, sondern für mich steht am Anfang von jeder Wahlkampfveranstaltung und von der Politik im letzten Monat einfach, dass es nötig ist, dass die Staatsprobleme auf irgendeine Art und Weise zu meinen persönlichen Problemen gemacht werden sollen. Dass mir suggeriert wird, ich muss schauen, dass es unserem Staat und unserer Wirtschaft gut geht, dann geht es auch mir gut. Es gibt keinen Politiker, der andersrum ansetzt, der sagt, wenn es mir als Bürger gut geht und wenn da alle nachschauen, dann geht es auch dem ganzen Staat gut. Das wird immer von der anderen Seite her argumentiert. Erst muss es diesem abstrakten Gebäude-Staat gut gehen und dann kann es eventuell auch den einzelnen Bürgern gut gehen. Das ist diese Variante, erst müssen die Rahmenbedingungen sozusagen, müssen die Voraussetzungen richtig geschaffen sein und dann gibt es erst die Möglichkeit, dass der Einzelne nachziehen kann. Und das ist für mich ein ganz, ganz heikler Punkt.
Ja, das heißt ja irgendwie auch wieder...
Ich finde es eigentlich, also Wirtschaft ist alles und Wachstum ist alles.
Ja, aber es wird ja...
Wenn du Arbeit hast, kannst leben.
Ja, aber es wird ja so hingedreht, als wär's du ein Stück weit mitverantwortlich, dass es der Wirtschaft gut geht. Natürlich im sehr, sehr übertragenen Sinne bist du es auch, aber dir wird eine Verantwortung übertragen, dir wird auch mitgeteilt, dass du schuld dran sein kannst, dass es dir nicht gut geht. So diese ganze Neiddebatte, die ganze Arbeitsdebatte, diese blöden Arbeitslosen, die nicht arbeitslosen wollen, der ganze Abschaum sozusagen, der nicht arbeiten will, sage ich jetzt mal übertrieben gesagt. Die werden alle dran schuld, dass es uns nicht gut geht und so weiter. Da geht es schon für mich zum sehr großen Teil um Schuldzuweisung. Und das wird auch von vielen Leuten gefressen.
Ja, vor allem darüber auch, dass gesagt wird, in der Wahl wird ja auch das Volkeswille entschieden. Ja? Ich meine, damit ist das Volk sozusagen in die Situation eingebunden, wie man die Probleme von der Krise, die jetzt da ist, wie man die löst. Aber das Volk hat nichts dazu getan, das überhaupt einzubrocken. Ja? Das ist natürlich die Wertmasse, die da als Problem da ist. Und dann stehst du plötzlich davor, was die da sich an Wertmassen aufgehäuft haben, mit ihren Seifenblasen und sonst wie, was da alles rumschwirrt an Kapital und an Vermögen, das dann Arbeit sucht und keine mehr findet, weil einfach, und das ist der wichtige Punkt, dass der Kapitalismus eine Grenze hat, die Arbeit weiterhin so auszuwerten, wie es bisher geschehen ist. Und an der Grenze stehen wir. Und dann wäre das, was ich sagen würde, als sozusagen Teilnehmer des Volks, ja Leute, jetzt hört es doch mal auf mit dieser Arbeitswurstelei, machen wir einfach, arbeiten wir weniger, dann geht es uns allen gut. Und dieses weniger Arbeiten ist das, was uns die Maschinen, die Logik, die Technologie alles ermöglicht. Also machen wir doch einfach so eine Gesellschaft, in der das drin ist, ja, dass wir sagen, es ist nicht schlimm, arbeitslos zu sein. Schlimm ist, wenn man darunter leiden muss, weil man praktisch aus der Gesellschaft rausfällt. Und es kann eigentlich nur heißen, richtig ist, alle sollen weniger arbeiten. Also wählen wir das mal. Wir wollen weniger arbeiten. Wie geht es? Es wird niemand aufnehmen, es kann kein Mensch aufgreifen, weil Verhältnisse da sind, die das von vornherein ausschließen. Jeder Politiker, alle sagen dir, wir brauchen Arbeit, weil wir brauchen Geld für unsere Sozialkasse und. Der Staat ist bankrott und so weiter. Stimmt wohl auch. Also es wird ja genau eine, du stehst vor einer Front von was ganz anderem, mit dem du dann gar nicht irgendwie zu tun haben kannst. Aber du musst wählen, um irgendetwas von denen zu rechtfertigen. Und das ist natürlich eine große Lüge.
Was würde denn eigentlich passieren, wenn nun tatsächlich das umgesetzt würde? Also die Leute würden sehr viel weniger arbeiten.
Dann gäbe es keine Arbeitslosigkeit.
Ja.
Aber das Problem ist ja dann, was das Kapital dann bekommt. Ne?
Ja, eben. Wie würde das aussehen? Es wäre mal sehr interessant, sich das vorzustellen.
Das Kapital würde also bankrott gehen und sie würden dir sagen, wir müssen jetzt die Industrie abbauen, und weil ihr uns sozusagen, weil ihr nicht mehr zur Arbeit kommt, können wir nicht mehr tolle Erfindungen machen. So würden die argumentieren.
Ja, und es würde ja auch trotzdem immer noch gearbeitet werden. Also die gleiche Arbeitsleistung würde erbracht werden, nur eben von mehr Menschen.
Ja, es verlangt aber schon eine gänzliche andere Orientierung der Wirtschaft. Solange das Kapital davor steht, dass die Aktionäre die Kassen sehen wollen und was rausziehen wollen und die Profite sehen wollen, solange das da ist, können die gar nicht weg. Die sind vollkommen gebunden an das, dass da Geldeinlagen sind. Aktien sind ja subjektiv fürs Kapital Kredite, die es gekriegt hat, um was zu erwirtschaften. Und in der Situation verhält sich dann wie ein Schuldner und sagt, wenn ich da nichts mehr ausschütten kann an die Aktionäre, bin ich kaputt. Das stimmt auch. Das heißt also, ohne einen Systemumbau, ohne zum Beispiel dass man das Aktiensystem überhaupt auflöst, dass man die ganzen Banken irgendwie auflöst und die Wirtschaft sozusagen sozialisiert, ohne diesen Vorgang geht natürlich nichts anderes. Von daher stehst du immer vor einem Gebäude von Sachzwängen, die mit vollkommen überholten, unwirtschaftlichen Strukturen zu tun hat. Das Unwirtschaftlichste ist, dass da ein paar Leute reiche Säcke werden, während die anderen da immer in der Maloche schuften müssen und Angst vor Arbeitslosigkeit haben müssen. Also das ganze Verhältnis umbauen, das kannst du nicht durch Wahlen. Also man kann nicht die Veränderung wählen, das würde ich sagen. Man kann die an einer ganz anderen Ecke anfangen und man kann dann versuchen, so zu wählen, dass vielleicht das möglich ist. Ja? Dass also nicht, dass es darum geht, ob die jetzt da irgendwie in ihren Problemen wieder mal ein bisschen in Schwung kommen, mehr Aufträge fürs Ausland und sowas kriegen, weil das ist ja eine ewige Kette. Wenn jetzt das mit China losgeht und alles rennt um diese Aufträge aus China oder sonst woher, dann haben wir kein bisschen einen anderen Zustand wie bisher. Uns geht es vielleicht eine Weile wieder gut, wie das dann so in diesem Wirtschaftskreislauf ist, weil wieder Geld reinkommt, weil wieder bezahlt wird. Aber uns geht es natürlich hinterher wieder schlecht, wenn wir wieder rausfallen. Wir verhalten uns dann wie ein Kleinunternehmer, der ständig in eine Krise gerät und wieder rausgerät. Und ja, was soll ich da als Wähler zu sagen? Ist ein ziemlich blödes Geschäft. Ich war auch selber lang genug Unternehmer, dass ich weiß, was für ein Scheißdreck das ist. Ne? Du bist ja immer nur abhängig von Verhältnissen, die nichts mit dir zu tun haben, nur um hoffen zu dürfen, dass es dir irgendwann besser geht dabei. Und so läuft der ganze Kram. Das kann man nicht wählen. Das kann man nur so sehen, dass man in was reingeraten ist, wo man möglichst schnell rausgeraten soll.
Sagt euch das Gefangenen-Dilemma was?
Ja.
Das ist eine Spieltheorie.
Man ist in einem Kreis drin, in dem man gefangen ist. Das ist richtig.
Und meiner Meinung nach ist nämlich die komplette Arbeitszeitdebatte von Arbeitnehmern im Kapitalismus einfach ein Gefangenen-Dilemma. Also um das mal kurz zu erklären. Nehmen wir einmal zwei Personen. Die können sich, also im eigenen Sinne können sich die sich nicht miteinander absprechen. Denen wird dann zwei Varianten gegeben. Jetzt in dem Fall behaupte ich mal, also du hast als Arbeitnehmer die Variante, du arbeitest mehr oder du arbeitest weniger. Und nehmen wir mal an, wir haben zwei Leute, jetzt zwei Bewerber auf einen Job, die können sich nicht miteinander absprechen. Für dich alleine wäre es an sich sinnvoll, wenn du sagen würdest, ich würde gerne weniger arbeiten, wenn die Gesellschaft mitmachen würde natürlich, weil du würdest auch deinen Lebensunterhalt mit 5 Stunden Arbeit am Tag verdienen und damit würdest du locker auskommen und das wäre okay für dich. Das Problem ist, wenn du sagst, du arbeitest 5 Stunden am Tag und dein anderer mit Konkurrenz sagt, er arbeitet aber 10 Stunden am Tag, dann wird er den Job bekommen. Das heißt, du hast nicht die Möglichkeit zu sagen, du arbeitest weniger, weil dann der andere den Job bekommt. Andersrum ist es genauso, wenn der andere sagt, er arbeitet weniger, dann bekommst du den Job, wenn du mehr arbeitest als der. Die Variante, dass ihr beide sagt, ihr arbeitet weniger, wäre für beide bzw. für die ganze Gesellschaft das Beste. Aber da wird keiner mitspielen, weil sich immer einer findet, der sagt, ich arbeite mehr.
Ja, aber was ist denn, weil du das jetzt sagst mit den ganzen Teilzeitjobs? Also ich mache schon sehr lange Teilzeit, ein richtiges Jobsharing mit einer anderen Kollegin. Also eine Woche arbeite ich und eine Woche arbeitet sie. Das ist eine Stelle.
Das kannst du dir machen, wenn du sehr große Einschnitte in Kauf nimmst, die da werden, verdienst ein bisschen weniger und musst damit leben können. Und darfst halt jetzt auch nicht die große Familie haben, die du ernähren musst. Also es sind schon viele Einschnitte, die du da in Kauf nehmen musst. Dann brauchst du auch noch einen Arbeitgeber, der damit spürt. Also,
ja, aber es ist doch gewünscht, also diese Teilzeitjobs, die sollen doch immer mehr werden.
Ist oder? Ja klar, weil die teilweise von den Lohnnebenkosten einfach geringer sind, weil die Steuerbelastung nicht so hoch ist, wenn du zum Beispiel für 100 Euro meistens arbeitest.
Dein Risiko wird größer.
Dein Risiko ist größer.
Vor allem dann auch nicht mehr versichert.
Und ja, da hast du einige Probleme. Und insgesamt läuft es darauf raus, mit den zwei Personen zurückzukommen, dass die sich beide dazu entschließen werden, dass sie mehr arbeiten, weil sie der Meinung sind, dass das die einzige Rettung ist. Auch wenn es für sie sinnvoller wäre, dass sie sagen, ich arbeite weniger.
Aber irgendwie ist mir schon im Kopf, dass der gesellschaftliche Trend zur Teilzeitarbeit geht. Also ich glaube nicht, dass ich da fehlinformiert bin.
Nee, das stimmt auch. Ja. Aber das ist ja die Geschichte mit der Ich-AG praktisch. Ne? Das im Ziel, doch, also zu Ende gedacht. Zu Ende gedacht ist es, dass jeder einen Arbeitsbereich hat, über den er selbstständig verfügen kann. Erstmal durch Teilzeit, später durch eigenes Büro. Also die ganze Entwicklung schätze ich schon so ein, dass immer mehr Selbstverantwortung für alles da ist, was aber den Markt betrifft. Dass ein Markt eigentlich das Kommando hat über das, was jeder dann noch dabei rausholen kann. Das Prinzip geht auf Selbstausbeutung raus. Du wirst nicht mehr in einen Betrieb reingehen, in dem du sagst, da war das Verhältnis noch ganz klar, von den 8 Stunden, die du oder den 10 Stunden oder was auch immer du da in einer bestimmten Zeit gearbeitet hast, da warst du in einer gesellschaftlichen Organisation, die hieß halt Betrieb, Wirtschaft, Industrie, da hast du so und so viel Zeit gearbeitet und einen bestimmten Bruchteil der Zeit, etwa ein Drittel oder die Hälfte, hast du dafür gearbeitet, dass der Betrieb fortbesteht und den Rest hast du gearbeitet, dass du selber fortbestehst. Und dieses Zeitverhältnis, das wird immer enger genommen. Das heißt also, du kannst deine Arbeitszeiten bestimmen, aber du musst dafür so und so viel Einbußen in Kauf nehmen. Du musst in Kauf nehmen, geringeren Lohn, geringere Sozialleistungen und so weiter. Also das hat Folgen, ja. Das Ganze ist also ein Abfangen von dem, dass das Kapital nicht mehr in der Lage ist, in dem alten Verhältnis Leute in eine Betriebsorganisation aufzunehmen und zu sagen, gut, wir haben hier unsere Arbeit, wir nutzen natürlich die Leute aus, aber wir sorgen auch dafür, dass die Löhne stimmen, damit wir unsere Produkte entsprechend gekauft werden. Dieser überschaubare Rahmen, der ist weg. Es geht also voll auf das hin, dass immer mehr Einzelexistenzen sich nach dem Risiko des Marktes ausrichten. Und da ist nicht mehr sichtbar, wo überhaupt Ausbeutung verläuft, weil da beutest du dich selber aus in einer Arbeitszeit, in der du dann deine Miete vor allem bezahlst, deine Leasinggebühren und alles, was du brauchst, was du selber mit einbringen musst als Mittel, um arbeiten zu können. Das heißt, es ist, eine Änderung von einer Arbeitsorganisation, von einer industriellen Arbeitsorganisation hin zu einer Arbeitsorganisation, in der du immer mehr praktisch vom Grundvermögen abhängig bist, also von Grundrente, von Miete, von Lizenzen, von maschinenproduzierendem Kapital. Also das jetzt nur mal als den Gegensatz gesehen, in dem sich die Entwicklung abspielt. So wird also die Entwicklung sicherlich mehr auf das rauslaufen, dass du als Einzelexistenz, und das fasst man halt immer mit dem Begriff Ich-AG zusammen, darauf läuft das Ganze raus. Und die, was die Freiheiten im Augenblick sind mit dieser Gleitzeit oder also mit der Arbeitszeit, die du sozusagen zum Teil selbst bestimmen kannst, das ist eine Übergangsform dahin, dass man dir eigentlich sagt, ja gut, nimm das in Kauf, was die Konsequenzen sind, aber du kannst hier auch so und so viele Stunden arbeiten, du kannst kommen, wann du willst und gehen, wann du willst und so weiter. Das hat ja keinerlei Bedeutung sonst.
Also, dass das ein Übergang ist momentan, das würde ich mal bestreiten, aber die IKG an sich oder der Selbstständige an sich ist eigentlich ja, das perfekte Beispiel für das, was ich vorher gesagt habe, dass die weltweiten Probleme zu deinen persönlichen Problemen gemacht werden. Mhm. Weil wenn du wirklich selbstständig bist, dann bist du letztendlich vom Weltmarkt abhängig, von den Energiepreisen abhängig, von den Mieten abhängig, von deinem System abhängig, und du stehst eigentlich für etwas gerade, was du dir letztendlich nie rausgesucht hast.
Ja, oder was überhaupt gar nicht bewältigbar ist, dann so gesehen.
Nein,
denn
weil
die Macht hast du ja gar nicht.
Eben, ein großer Betrieb, der kann konjunkturelle Schwankungen ein Stück weit ausgleichen. Aber du als Einzelperson, die mit ihrem eigenen wenigen Kapital jetzt sich eine kleine Existenz aufbaut, die ist sowas von schnell vernichtet. Du kannst ja nicht sagen, dann machst du jetzt eben 10 Jahre Miese, es wird danach schon besser gehen. Das kann ein Großkonzern teilweise machen, aber du als Einzelperson hast überhaupt keine Chance. Und die andere Seite ist...
Du hast es aber dann nicht geschafft.
Nein, du hast nicht. Dann hast du, genau, das ist genau der Punkt, dann hast du versagt. Dann hat nicht das System versagt, dann hast du versagt. Weil du zu blöd warst, die weltweiten Bedingungen richtig zu lesen und sozusagen das Richtige zu machen.
Nicht tüchtig genug oder nicht richtig genug.
Nicht richtig genug.
Kunden nicht gefunden.
Ja, natürlich, da bist du immer nur schuld. Und die andere Seite ist, wenn du wirklich selbstständig bist. Welcher Selbstständige kann schon sagen, ich will dann weniger arbeiten. Ich arbeite 5 Stunden am Tag. Das geht dann nicht mehr. Da hast du die Wahl nicht mehr. Da heißt es dann wirklich so viel arbeiten wie möglich.
Aber warum?
Weil krank sein kannst.
Warum heißt es das dann?
Weil du eben von diesen ganzen Kosten, die der Staat ja aufkommt, abhängig bist. Also wenn man sich mal anschaut, ich glaube, einer, der eine IKG hat, wäre froh, wenn er nur 14% Rentenversicherung, beziehungsweise, nee, krank. Welches? Rente ist, glaube ich, 14%? Oder was? Krankenversicherung?
Krankenversicherung ist viel höher.
Nein,
aber es ist auch egal. Also, das sind.
Das ist aber gesetzlich. Der muss sich ja dann freiwillig versichern.
Ja, die gesetzliche ist 14, aber ein
und, oder, Kasse.
Einer, der eine IKG hat, wäre froh, wenn er nur 14% von dem, was er einnimmt, abgeben müsste. Also, letztens habe ich mal eine Statistik gesehen, im Durchschnitt zahlen die ungefähr 40-50% in diese Versicherung ein, ja. Von dem, was sie.
Von dem her, was
aber das ist, glaube ich, nicht mal der heftigste Punkt. Der heftige Punkt ist, dass die Leute, die in der IKG arbeiten, dass die Miete und Leasing hauptsächlich als Belastung haben. Dann kommt die Gesundheitsvorsorge und sowas, die privat läuft. Gut, aber das ist ein Riesenbatzen. Also wenn du das alles zusammennimmst, was allein die Miete, sprich Grundrente, steckt da dahinter, die Miete als etwas, wo die Leute das von dir verlangen können, was du hoffst, als Ertrag zu bringen. Das ist der Kapitalismus, der letztlich überhaupt übrig bleibt. Das ist der Grundrentenkapitalismus, der auch sich in Lizenzen ausdrückt. Die rechnen sich aus, was du erwirtschaften kannst und verlangen demnach entsprechende Miete, entsprechende Lizenzen für Programme, die längst abgeschrieben, längst amortisiert sind, und entsprechendes Leasing für Maschinen, die nach genau diesen Prinzipien hergestellt werden. Also die Änderung des Kapitalismus auf diesen Lizenz-Miet-Grundrecht oder was, ich weiß nicht, wie man es formulieren soll, es ist auf jeden Fall das rein politische Kapital, was da bestimmend ist. Das sind rein politische Preise, das sind keine Preise bei Lizenzen zum Beispiel, die sich überhaupt aus Leistung bestimmen. Eine Lizenz für intelligente Programme, die ist in 0,0 abgearbeitet. Das heißt also, was da wirksam ist, hat nichts mehr mit Tätigkeit, mit Produktion zu tun, sondern nur noch mit Besitzrecht. Auch die Miete. Die Miete ist für ein Haus nach 30 Jahren spätestens abgearbeitet. Das sind nicht mehr Preise, die irgendwie in einer Amortisations in einem Amortisationskreislauf verlaufen, wo was erzeugt wird und abgeschrieben wird und so weiter. Das sind alles nur noch Werte, die dominieren dadurch, dass du davon abhängig bist und sie von dir verlangen können, was sie wollen. Nicht, was sie wollen, sondern was du erwirtschaften kannst. Das heißt also, der Kapitalismus ist auf der Ebene, in der er auch am Anfang im Feudalismus schon war. Es gibt jemand, der kann von dir etwas verlangen, weil er das besitzt, was für deine Situation, deine Arbeitsproduktion überhaupt, was du einfach nötig hast, um produzieren zu können. Ja? Egal wie man es nennt. Und der zieht aus dir raus, was er aus dir rausziehen kann. Der berechnet sogar, was du bringen musst. Und danach berechnen sich Mietpreise von Gewerbeflächen und Leasings und auch irgendwo die Krankenkasse, die ja auch nicht mehr so einfach bestimmt ist von Leistung her, sondern was kann man rausziehen. Also das meine ich jetzt so als den Übergang, ja, das ist so die letzte Phase, die überhaupt der Kapitalismus hat, und er kann auch immer nur ziehen, wo er ziehen kann, und wenn du hingehst, das will er irgendwie auch nicht, aber das geht dann in die ganze Geschichte, wie federn wir das Problem weg. Aber im Grunde genommen ist es nichts anderes wie ein Feudalrecht auf einer höheren Stufenleiter. Das war dasselbe, wie der Kapitalismus angefangen hat, dass der Kapitalist oder der Grundeigentümer gesagt hat, wir lassen doch lieber unsere Leibeigenen frei, gucken, wie viel Pacht wir verlangen können, und von der Pacht, die wir verlangen können, damals war es sehr human, ja, da gab es den Zehnten an den Staat und dann so und so viel an. Das wären für uns heute traumhafte Verhältnisse, was in der ersten Phase nach dem Feudalismus noch diese Wertverhältnisse waren. Pacht gegen Leibeigenschaft. Und da sind wir heute ein gutes Stück schlimmer dran. Und das ist das Konzept der Selbstständigkeit von kleinen Arbeitsgemeinschaften. Also es kann die Familie in Thailand sein, die irgendwas zusammenschraubt, oder hier irgend so ein Hinterhofbüro oder sonst was. Aber das ist so der moderne Kapitalismus. Der weiß, er kriegt sein Geld auf jeden Fall aus der Grundrente und aus den Lizenzen und aus dem, was er sonst eben hat, wo nicht mehr Arbeitsrealisation dahinter steckt, wo also schon alles amortisiert ist. Also machen wir es doch mal umgekehrt. Wie könnten wir sagen, ich war gestern zum Beispiel bei einer Wahlveranstaltung von der Linkspartei in Neuhausen. Und ich habe da, also die führen ziemlich gut so auf, was im Augenblick die Probleme sind und die Ungerechtigkeiten vor allem. Und ich werde die natürlich auch wählen, einfach aus einem ganz einfachen Grund, dass ich nicht denke, dass wenn die Leute merken, erstens glaube ich nicht, dass die diese Forderung durchkriegen, aber es ist ja egal, es ist völlig richtig, Forderungen zu stellen. Ich glaube auch nicht, dass die Linkspartei irgendwas grundsätzlich ändern kann an dem ganzen System mit diesen Forderungen, die sie hat. Aber ich glaube daran, dass es eine Diskussion dann überhaupt gibt, ja? Dass man überhaupt anfängt, in einer ganz großen Breite zu diskutieren, wo der Wurm liegt. Und das macht keine andere Partei mehr. Das heißt also, ich denke einfach nur, dass die Leute noch unterstützt werden müssen in dem, was sie vorbringen. Und dass man sie deshalb wählen muss. Aber nicht dass es noch in der Wahl überhaupt um ein Ziel geht. Also dass es darum geht, dass wenn jetzt wenn die Sozialhilfe auf 450 Euro geht, dann ist es zwar gut für ein paar Leute, und vielleicht sogar für immer mehr Leute. Die Kasse wird es wohl ertragen, aber es ist nicht der Punkt, an dem das ganze Ding irgendwas verändert. Es ist genauso gut wieder in ein Jahr später kann das wieder anders gemacht werden. Aber es geht einfach darum, die Politik in was überzuleiten, wo möglichst viele Leute ins Grübeln und Denken kommen. Also das denke ich, also ist das Einzige, was man mit der Wahl machen kann. Und Deshalb wähle ich da die Linken.
Ja, und außerdem weiß man ja auch noch gar nicht, wie die sich entwickeln, die Linke. Ne?
Oder sich entwickeln können.
Das meinte ich ja. Also positiv gesehen, man weiß ja gar nicht, wie sich diese Partei entwickeln kann. Also größer wird oder dann auch reift, ne, und sich verändert. Und vielleicht ist das ja, entsteht ja da auch so eine Art Dialog zwischen der Bevölkerung und dieser.
Man bräuchte halt eine Opposition, die immer sehr radikale Forderungen stellt und damit verstört sozusagen und also ja, hintippt und zum Nachdenken anregt, wie sie wohl schon gemeint hat.
So. Das war bei den Grünen doch genauso, die Hoffnung und Forderung vorstellen.
Ja, da habe ich noch nicht gelebt.
Und jetzt dann in der Verantwortung ist es eben etwas schwieriger.
Ja. Aber es geht halt um die Opposition, die dann radikale Konzepte darstellt überhaupt. Ich glaube, heute habe ich schon den Eindruck, dass die Merkel sehr ökologisch ist. Und vielleicht wäre es nicht, wenn sie Grün nicht gegeben hätte.
Eben. Also es hat jetzt ziemlich jede Partei auf jeden Fall ökologische Aspekte im Wahlprogramm mit aufgenommen. Das muss man schon sagen. Das nimmt zwar den Grünen wieder letztendlich eine Existenzgrundlage, aber wir haben das schon geschafft, dass das Nachdenken darüber einfach salonfähig geworden ist.
Na gut, aber zugleich auch ziemlich zynisch, wenn die Atomkraftwerke verlängern wollen, die CDU.
Das ist sehr zynisch.
Das ist alles ziemlich verlogen, ne, was da läuft. Und man kann natürlich sagen, ich bin ökologisch, aber wir wollen jetzt nicht da so rumzimpern. Wir lassen die Gewerke halt dann 10 Jahre länger am Laufen und die werden immer älter und explodieren irgendwann.
Der Punkt ist ja, wenn sie sowas sagt, dann sagt sie es vor allem deswegen, weil Leute das hören wollen.
Ja.
Und das ist eigentlich der Punkt.
Ja, genau. Also der Punkt ist auch, dass die ganze Geschichte eine ganz materielle Grenze hat. Es gibt halt diese Art von Wahl, die wir haben. Nur solange es repräsentative Demokratie gibt und die ist so lange nötig, solange der Kapitalismus nicht angerührt werden darf. In dem Augenblick, wo es direkte Demokratie gibt, kann Kapitalismus eigentlich nicht mehr funktionieren, weil das ein Subordinationssystem von Wählerwillen bedeutet, in dem auf der Ebene, sagen wir mal jetzt auf kommunaler Ebene und auf den Ebenen, wo wirkliche Prozesse laufen, die Abstimmung gebunden und delegiert werden. Das ist ein ganz anderes Prinzip. Die repräsentative Demokratie entspricht sozusagen der Beliebigkeit, in der die Verhältnisse auch so gehalten werden. Das heißt also, es wird da immer abgewogen, was ist das schlimmere Übel, wir stehen vor Ereignissen, wir müssen irgendwas machen und deshalb stimmen wir für das oder das. Ja? Das ist repräsentative Demokratie. Und ein direktes System, also was zum Beispiel als Rededemokratie von Rosa Luxemburg mal beschrieben worden ist, das ist ein völlig anderes Verhältnis, dass also aus den Notlagen, die damals halt in den Arbeitsprozessen oder in der Bevölkerung stehen, werden ausdrücklich Delegierte festgemacht, die eine bestimmte Meinung zu vertreten und auch dann die vorzustellen und zu vertreten haben und sich rechtfertigen müssen, wenn sie es nicht vertreten. Das heißt, die Person des Delegierten in der Rededemokratie ist nicht auf irgendeiner auf so einem Geschwätz von Gewissensfreiheit, sondern der kann natürlich sagen, ich meine, dass ihr Unrecht habt, aber ich muss es dann mit euch diskutieren. Das heißt, es ist eine wirkliche Vermittlungsfigur, ein Medium zwischen unten und oben. Und solche Arten von Bestimmungsverhältnissen sind gänzlich anders als das, was wir kennen als repräsentative Demokratie. Das ist nur so als ein Beispiel, wo eine Entwicklung hin muss, die überhaupt antikapitalistisch sein kann. Und man kann im Kapitalismus Rededemokratie installieren, indem man einfach sozusagen die Lobbys der anderen ausschaltet und die Hierarchien, die da sind, bewusst strukturiert.
Also ich weiß nicht, in Porto Alegre ist scheinbar so etwas Ähnliches vorgefallen, oder? Da gibt es ja auch kleine Gruppen, die Delegierte losschicken, die dann was gemeinsam über die Steuern oder über die Gelder, die da sind, beraten.
Ja, das war so, was mit Basisdemokratie dann gemeint war.
Ja.
Das ist eine Form, ja, aber da muss man dann vielleicht noch konkreter nachdenken. Also klar, das sind alles Delegationsprinzipien, sind Prinzipien, in denen eine Situation von unten nach oben in irgendeiner Weise gebracht wird, die man dann näher beschreiben muss und wo ein Träger, der das weitergibt, nicht zu einer Klasse gehört, zu einer politischen Klasse, sondern sich rechtfertigen muss, wenn er sagt, ich kann das da nicht vertreten. Ja? Der wirklich einen Reibungspunkt darstellt zwischen unten und oben. Das wäre schon mal eine ganz, ganz andere Geschichte. Und das kann man auch noch weiter zu Ende denken, was dann zum Beispiel Kommunalstrukturen anders wären, wenn sie von, wenn, also die ganze, das sagt ja auch zum Beispiel die Linke, die Umkehrung der Demokratie von nach unten, also auch die Verteilung, das sind alles ganz gute Gedanken, an denen man dann irgendwann mal weitermachen muss.
Aber muss es dann nicht zwangsweise zur Kommunalisierung kommen?
Doch, klar. Das Kapital ist nur zu bekämpfen durch Kommunalisierung.
Also ist das für dich sozusagen das Argument, warum es zum Beispiel kein Volksbegehren gibt, beziehungsweise Volksentscheid auf Bundesebene?
Ich verstehe das nicht.
Du meinst es doch, dass durch die Einführung von einer direkten Demokratie letztendlich möglich wäre, das System zu ändern. Und eine Variante von direkter Demokratie wäre, wenn es jetzt wirklich Volksentscheide auf Bundesebene geben würde.
Nee, das glaube ich nicht.
Findest du nicht?
Nee, das ist also Volksentscheid ist zwar irgendwie so und hat den Touch, aber es bezieht sich ja immer nur auf ganz eine Sache, die entschieden wird. Und es geht dabei mehr um einen Lebensprozess der Menschen, der sich ständig darstellen lässt. Ja? Also nicht um das, wollen wir alle die Atomkraft abschaffen oder nicht. Da kommt danach dann das große, also der Volksentscheid hat ja auch das große Manko, dass er einen ziemlichen Sprung von jedem verlangt, auf eine ziemlich hohe Ebene gesprungen wird und dann eigentlich etwas rauskommt, was man vielleicht gar nicht durchhalten kann, wo das Volk zwar eine große Vorstellung gut findet, raus aus der Atomenergie und so weiter, und dann tröpfelt plötzlich so nach und nach rein, ja, aber es ist ja wahnsinnig, wenn wir jetzt aus der Atomenergie aussteigen und die Ölpreise und sowas hochgehen. Verstehst du, also diese Vermittlung, die Feinvermittlung, die muss da sein, nicht die grobe. Es sind grobe Geschichten im Volksentscheid, unheimlich grob sogar.
Aber gibt es da nicht, ist es überhaupt realistisch? Ich meine, wir haben im Grundgesetz drinstehen, dass wir letztendlich uns internationale Vereinigung anschließen, dass wir, also NATO-UNO steht nicht direkt drin, aber dass wir Mitglied von solchen Organisationen sind, dass wir letztendlich das EU-Recht anerkennen und so weiter. Gibt es noch total hohe Hürden, dass man sowas überhaupt umsetzen könnte?
Also es gibt auch innerhalb der Demokratie Subsidiaritätsprinzipien, die voll funktionieren. Die gibt es leider seltsamerweise oder eigentlich natürlicherweise gerade dort, wo städtische Strukturen nach unten greifen und wo man sozusagen eine Bürgernähe will, weil die Stadt zum Beispiel gar nicht in der Lage ist, anders zu entscheiden. Ja? Also es gibt Subsidiaritätsprinzipien und wenn man jetzt das entsprechend ausbaut, dann könnte das bis ins Europäische Parlament hinein funktionieren. Natürlich wird die ganze Geschichte dadurch ziemlich kompliziert. Ja. Und das Komplizierte liegt aber nicht an dem Subsidiaritätsprinzip selber, sondern das liegt daran, dass dazwischen immer Geldverhältnisse eintreten. Also das heißt, eine solche Art der Abstimmung verlangt immer, dass zugleich Kapital rausgeschmissen wird. Nur dann funktioniert die letztlich. Sobald Kapitalisierungsprozesse dazwischen treten, klappt das wieder nicht. Das heißt also zum Beispiel, dass die Reproduktion der Bevölkerung und die Produktion immer mehr in die Hand der Betroffenen gelegt werden muss. Dass sie nicht vom Kapital zuerst gesetzt wird als Zwang, wir müssen so und so viel produzieren, damit unsere Wertlage erhalten bleibt, sondern dass die Reproduktion der Bevölkerung an erster Stelle steht, an zweiter Stelle die Produktion des Mehrprodukts und dass sich daraus die Verhältnisse der Menschen bilden in den jeweiligen kommunalen Bereichen und auch in den überregionalen Bereichen. Also du wirst natürlich alle Hierarchieebenen weiter haben müssen. Du wirst natürlich Flugverkehr und Verkehr, überhaupt Kommunikation und Produktion auf höherer Stufenleiter, das muss natürlich weiter fortbestehen. Es muss auch weiter fortbestehen, dass es Leute gibt, die Einfälle haben, Erfindungen und die umgesetzt werden muss. Es darf ein Individuum nicht daran gehindert werden, dass ihm was einfällt, was unheimlich produktiv sein kann für andere. Ja? Also das ist aber alles sehr kompliziert, wie das dann. Ich meine, das ist nur vorstellbar. Das ist jetzt für mich jetzt nur die Ebene zu sagen, auf der Ebene des Stimmrechts kann man auf jeden Fall eins sagen. Man muss das Stimmrecht von der repräsentativen Demokratie überführen in eine direkte Demokratie. Das Erste nur. Dass das natürlich nicht funktioniert, ohne dass was anderes auch verändert wird, ist der zweite Teil.
Worüber wir jetzt noch gar nicht geredet haben, aber wo, glaube ich, irgendwo doch Konsens da ist, dass man trotzdem wählen geht. Obwohl es eigentlich keine Wahlalternative gibt, die uns passt.
Ja, aber die Wahl, die wir haben, ist ja nur, ob wir noch ein paar Sachen erhalten, in denen wir, also ich sehe es mir so, dass das Ganze sich immer schlimmer entwickelt. Und du musst jetzt praktisch konservativ denken. Du musst denken, dass so eine linke Gruppierung, die noch da ist, dass die im Parlament noch vergegenwärtigen muss, dass noch bestimmte Diskussionen laufen, dass die Bevölkerung dort noch vor bestimmte Fragen gestellt ist. Wenn die niemand mehr formuliert, dann ist es schlimmer. Das ist der einzige Grund, warum ich die Linke wähle.
Glaubst du wirklich, dass die komplizierten Diskussionen im Parlament bei Bevölkerung
laufen? Nein, nicht, dass die dort laufen, sondern dass die Konfrontationen sichtbar sind. Dass jemand an den Rednerpult geht und sagt, ich sehe das ganz anders, das finde ich schon wichtig.
Ja, aber da kommt dann, dann heißt in der Zeitung wieder, PDS stört Debatte.
Das ist doch wurscht. Also die einen sehen das so, die anderen so. So laufen nun mal die ganzen Geschichten. Ja. Die Bild-Zeitung schaut das, die Frankfurter Rundschau das. Aber es darf das nicht untergehen. Und die Linke formuliert ja immerhin auch Vorstellungen, wo die Leute mal sagen können, ja Mensch, ist ja eigentlich wahr, so wie wir heute Abend auch. Das hätte genauso gut gestern Abend bei der Linken so laufen können, die Diskussion. Das schon, also man darf nicht aufhören, sich zu verhalten. Aber mehr ist da nicht, also ich glaube nicht, dass sich dadurch viel tut, aber vielleicht haben sie ein bisschen mehr Schiss, so einfach und glatt was durchzuziehen, das schon. Und das reicht ja schon, das ist ja schon was.
Ja, ich finde es nur interessant so, also ich meine, eigentlich kenne ich jetzt nur dich, der mir halt diese Möglichkeiten, beziehungsweise Nicht-Unmöglichkeiten so klar hinstellt. Und so, was ich von dem Duell mitgenommen habe am Sonntag, war Schröder und Merkel, die irgendwie so zuversichtlich in die Zukunft geblickt haben und ich mir dann ein bisschen komisch vorgekommen bin und dann auch versucht habe, zuversichtlich in die Zukunft zu blicken. Ja, aber jetzt kommt der Wolfgang, ne?
Also hast du das Ding denn abgenommen?
Nee, wie gesagt, aber ich habe versucht, denen zu folgen und wie gesagt, auch versucht, zuversichtlich in die Zukunft zu blicken. Ich meine, ich habe ein bisschen was von Wolfram mitgenommen, von seinen Erklärungen über den Kapitalismus und konnte es halt einfach auch irgendwo sehen. Also ich habe es nicht abgenommen, in dem Sinne. Aber sie sind ja so, also das will ich ja sagen. Also sie sind halt optimistisch und es ist ja auch so, dass der Kapitalismus ja irgendwo das Rezept dazu ist, dass man zur besseren Welt kommt. Aber das ist es ja nicht. Oder?
Ja, aber jetzt irgendwie, dass es allen immer noch wieder besser geht.
Genau.
Fortschritt vor allem. darüber nur möglich ist.
Ja, ich weiß nicht. Aber also ist es ja sichtbar, dass es immer schlechter wird, oder?
Ja.
Weil irgendwie immer mehr Arbeitslose, die immer mehr psychische Probleme haben. Das ist.
Der Reallohn ist seit 10 Jahren nicht mehr gestiegen. Obwohl die Wirtschaft.
Das weiß ich nicht, was
das ist. Der ist sogar gesund.
Kommt jetzt auf die Berechnung an. Also auf jeden Fall ist er in den letzten 10 Jahren auf keinen Fall gestiegen. Mhm. Obwohl der Fortschritt da ist.
Mit Depressionen haben 10% der Bevölkerung.
Ich war 10% erfasst, sage ich da dazu.
Ich war bei den Rumänien und da ist es halt so, dass der Kapitalismus wirklich Wohlstand bringt und die Leute vom Hunger befreit.
Mhm.
Und die Leute sagen halt da, sie möchten gerne unsere Probleme haben.
Mhm. Das ist richtig, das ist
ja. Aber das ist ja, das sagen sie natürlich nur, weil sie es nicht kennen. Sie sehen es von außen, ja, aber sie sehen nicht hinein.
Ich nehme ja, es ist so, dass der Kapitalismus in bestimmten Entwicklungsphasen wirklich gut ist.
Ja,
also das ist auch das, was der Marx lange abgehandelt hat, dass zum Beispiel der Feudalismus einen Kapitalismus gebraucht hat, um die Menschheit weiterzubringen. Der Kapitalismus hat eine geschichtliche Aufgabe gehabt, die völlig gut war. Also die Entwicklung der Industrie, die Perfektion der Reichtumsproduktion, das haben wir alles dem Kapitalismus zu verdanken. Aber der ist überholt. Das heißt also, jetzt läuft die ganze Sache rückwärts. Ja.
Das nennt man das eine Luxurierung, glaube ich, ne? Ich glaube, das nennt man Luxurierung.
Ja.
Es hat nicht nur mit Luxus zu tun, sondern einfach, dass etwas dann kippt. Ne? Also, so.
Ja,
wenn es den Gipfel überschritten hat, also die Blüte, dann fängt es an zu stinken. So. Und so, das, was du beschrieben hast, jetzt eben, klingt ja auch nach einer Blüte. Eine gut duftende Blüte. Und jetzt ist es aber gekippt und jetzt fängt er an zu stinken, dieser Kapitalismus.
Ja, das nennt der Marx politisch dann, politische Ökonomie. Also der Unterschied zwischen Ökonomie und politischer Ökonomie ist der, dass der Kapitalismus zum Beispiel die Potenzen seines eigenen Untergangs in sich trägt, wenn man ihn nur lässt. Er entwickelt Industrie, er entwickelt Automation, er entwickelt Vorteile für die Arbeit und wenn man dem reinen Wirtschaften nachfolgt, dann muss man sagen, so, es ist Schluss, jetzt passt es nicht mehr. Weil wir haben so viel Technologie und könnten so viel weniger arbeiten, jetzt sollen die Leute, die mehr Kapital dabei rausziehen wollen, das sollen jetzt mal die Fliege machen, auf dem Mond möglichst oder so. Oder irgendeine Lösung muss man die dann vielleicht finden. Und ab dann fängt das Verhältnis an, politisch zu werden. Das heißt, die Ökonomie selber wird politisch. Dass die Leute politische Rechte haben auf Wohnung und Miete und Grundeigentum und sonst was, mit dem sie dich gängeln können. Ja? Das heißt also, dass allein aus Besitzverhältnissen, die der Kapitalismus erzeugt hat, Machtverhältnisse werden, die gegen die Menschen gehen. Und dann hat sich das umgekehrt. Ja. Aber das Ganze kann man dialektisch dann so fassen, als der Gegensatz zwischen Ökonomie und Politik. Politik ist sozusagen, politische Ökonomie ist einfach, wenn Kapital zur Macht wird.
Also was ich mich immer frage, wenn es mal irgendwann so weit kommt, ob dann das Kapital auch wirklich das Militär des Staates zu seiner Verfügung hat.
Ja, sowieso.
Ja, das ist sehr beängstigend. Also, wenn du sagst, sowieso, ich weiß ja nicht, wie so die Soldaten so sind.
Ja, muss man ja den Hitler-Faschismus mal nachdenken,
wie
so das gelaufen ist. Da sind die ganz schön reingekommen und haben ihre. Also das Kapital hat letztlich die Interessen, dass es immer, also zunächst mal die Logik des Kapitals führt eigentlich zu einer Verzweiflung des Kapitals. Das geht nicht, das ganze Ding funktioniert einfach logisch nicht. Und dann kommt halt der Punkt, wo es sich umkehrt und dann müssen die was machen. Nicht, weil sie böse Menschen sind. Auch man könnte jetzt auch mal alles darauf hin untersuchen, was los ist, wenn man sagt, die sind nicht einfach böse Menschen. Ja, sondern die Folgen einer Logik, einer Verzweiflung, einem Zwang, der in der Wertmasse selber drinsteckt. Und dann fällt dem nur ein, wir müssen jetzt entweder Ressourcen beibringen, Ölkrieg oder sonst was, also die Grundkosten drosseln, auf Teufel komm raus, weiß der Kuckuck wie. Aber wir müssen es machen, sonst gehen wir kaputt.
Das stimmt ja auch nicht, wenn du sagst, die könnten nicht raus. Selbstverständlich könnten sie raus.
Nee. Nee. Also nur die Strukturveränderung.
Bei Ihnen steht ja die hochentwickelte Technologie, die Produktionsmöglichkeiten stehen denen ja genauso zur Verfügung. Also sie bleiben deswegen drin, weil sie die Gier hält. Also der, die Profite, sie haben ja noch was davon.
Also das ist ja auch ein wichtiger Punkt, dass also die Anhäufungen von dem Ganzen auch in bestimmten Händen
und die machen ja solche auch Metamorphosen, also schwere Persönlichkeitsveränderungen durch. Das ist ja nicht umsonst so irgendein Riesenkonzernmanager oder so, da halt gehst du ja einen bestimmten Weg und der verformt dich.
Okay, ich halte es mal für nicht so geschichtstragend. Also das stimmt, aber geschichtstragend ist, dass zum Beispiel, machen wir es doch nur mal an einem Typ wie Bush fest, ja? Das ist wirklich ein Inbegriff von einem Scheißkerl. Und der hat bestimmt diese ganzen psychischen und sonstigen Deformationen eines Menschen in sich, der überall oben war und Manager ist und so und so. Der vertritt die Interessen der amerikanischen Industrie durch und durch.
Ja, aber nee, so jemanden wie den Bush, von dem ich behaupte, dass er gar nicht durchblickt, meine ich nicht. Ich meine ernstzunehmende Leute wie zum Beispiel, ja, wie heißen sie denn alle von den riesen Autofirmen jetzt, was weiß ich, von Schrenk oder amerikanische Großbanker und Manager, die Großbanken leiten. Solche Leute meine ich, die meiner Meinung nach im vollen Bewusstsein ihrer mentalen Kräfte sind und die sehr genau wissen, was sie tun. Also der Bush lässt sich ja nach meinem Dafürhalten gar nicht mit denen messen. Das ist eine Marionette, also der nach der Pfeife von anderen tanzt.
Ja gut, dann wollen wir uns schauen. Aber ich meine, das Entscheidende ist nicht, dass die Leute dass die irgendwie einen psychischen Knacks oder sowas haben.
Das sage ich ja auch gar nicht, aber ich behaupte, dass diese Manager von den Großkonzernen, dass die sehr wohl wissen, also welche Entwicklung das nimmt, also die Politik, die betrieben wird oder die Ausbeutung oder die Gesetzlichkeit des Kapitalismus,
aber
wissen sie ganz genau, wie das funktioniert.
Ja, aber die müssen auf den Niedergang ihrer Umsätze und sowas reagieren. Die stellen es fest, dass die Chinesen jetzt den BMW nachbauen und in drei Jahren hier ein wahnsinniges Ding passiert. Ja? Das wissen die alle, klar. Und dann kriegen die ihre Schiss, aber das sind nicht irgendwie verkorkste Typen, die jetzt aus ihrer Verkorkstheit und aus ihrer persönlichen Habgier heraus handeln, sondern die haben eine Rolle in einem Betrieb und stellen fest, so und so wird sich der Betrieb entwickeln. Ganz vernünftig, das ist alles Aufklärung.